War auch nicht schlecht. Davor war ein Jäckelchen besser, glaube ich, aber...
Das können wir Philipp als Feedback geben. Ja, seitdem du weg bist, klatschen wir alle auf drei. One-Taker oder Wiederholung, das haben wir so aufgenommen.
Geschnitten werden muss hinterher auch nichts mehr. Nee.
Außerdem hat Toffi viel bessere Ideen als du. Toffi hat auch irgendwie eine Expertise, die er mitbringt. Du warst ja so ein Mitläufer, ne?
Ja, aber jetzt bist du halt treuer Stammhörer. Ist doch gut.
Aber kannst du uns mal einen Gefallen tun und kannst mal noch ein Abo bei Steady HQ abschließen? Ja,
ganz genau.
Kriegst du auch einen Kalender.
Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Eure wöchentliche Dosis Science-Fiction ist heute wieder am Start. Mein Name ist Orti, ich bin Gott sei Dank nicht allein, denn mit mir am Start ist heute der Niklas.
Hallöchen, wie geht's euch?
Und der Christopher.
Guten Tag.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja im Moment die Themenreise Konflikte und Krieg im Weltraum. Und die letzten beiden Folgen, die haben sich ja mit den Themen Weltraumpanzerung und Schilde und auch über Laserwaffen haben wir gesprochen. Und das waren sehr, sehr technische Folgen. Und da haben wir gedacht, heute Abend lockern wir das Programm mal so ein bisschen auf und machen das Thema nochmal etwas weiter und machen keine genaue Konzeptfolge zu einem speziellen Science-Fiction-Thema, sondern reden nochmal über Konflikte im Weltraum und Kriege im Allgemeinen. Und der Niklas war wieder untriebig und hat eine große Recherche gestartet und wird uns jetzt genauer vorstellen, was denn heute auf uns zukommt. Ich bin schon super gespannt. Also Niklas, schieß mal los.
Ja, und die Erwartungshaltung ist natürlich jetzt unglaublich hoch. Hallo zusammen. Ja, was soll ich sagen? Es war Teil eine Recherche, Teil das, was so ein bisschen übrig geblieben ist. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr zu Hause für die Familie kocht, da bleibt was übrig und das gibt's dann am Freitag. So müsst ihr euch diese heutige Folge vorstellen. Das ist so ein bisschen, ja, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich. Aber Fakt ist, dass wir ja im Vorfeld der anderen Konzeptfolgen und im Vorfeld einer anderen Folge, in der wir über auch Science-Fiction-Schlacht gesprochen haben, auch mal geguckt haben, was gibt's denn da so zum Thema Krieg? Und da hatte ich schon ein bisschen was zusammengesucht. Und dieses Sammelsurium, das möchte ich euch gerne einmal vorstellen. Also ich glaube, die erste Frage, die man sich ja grundsätzlich stellen muss und wir im Götterkomplex auch immer wieder stellen, ist, warum zur Hölle führen wir eigentlich Krieg? Und ich glaube, das ist so eine Leitfrage von Orti, die auch immer wieder kam. Und zwar, was haben wir denn eigentlich für einen Grund, im Weltraum Krieg zu führen? Und ich hatte immer so ein bisschen den Verdacht, wenn ich ganz ehrlich bin, dass dadurch, dass wir Menschen sind, die Gründe eigentlich identisch sind zu denen, die wir hier auf der Erde haben. Und eigentlich ist das auch so. Und deswegen muss man sich jetzt mal die Frage stellen, warum führen Menschen eigentlich Krieg? Das ist jetzt hochphilosophisch und anthropologisch, mag sein, aber wenn wir das mal runterbrechen, kann man Folgendes festhalten. Krieg beim Menschen, ja, das gibt es tatsächlich noch nicht so lange. Das fand ich total irre. Also man muss sich halt vorstellen, dass der Mensch als Geschöpf, als Rasse, als Art, wie auch immer, erst einmal hauptsächlich unterwegs war und kein sesshaftes Wesen war. Ich glaube, das habt ihr ja schon mal gehört. Mhm. Ne, man ist davon ausgegangen, dass dann irgendwann die Menschheit sesshaft wurden. Das ist so vor 12.000 Jahren gewesen. Also klar, neuere Zahlen gehen noch weiter in die Vergangenheit, aber grundsätzlich so vor 12.000 Jahren so um den Dreh kann man denken. Und mit dem Einsetzen der Sesshaftigkeit fingen auf einmal auch Kriege an. Das heißt, da muss es ja irgendwie einen Zusammenhang geben. Also wir halten mal fest, es gab eine Veränderung von verschiedenen Lebensbereichen. Zum Beispiel die Tatsache, dass wenn wir essen wollen, nicht lostapern und uns das Essen irgendwo holen, und zwar da, wo es gerade rumsteht, egal was ich jetzt gerade meine, ob den Obstbaum oder aber die Antilope, sondern wir mussten das Essen irgendwie bei uns haben, wenn wir denn irgendwo leben und da auch bleiben. Das heißt, Ackerbau und Viehzucht hat zwar die Nahrungsbeschaffung revolutioniert, hat aber dafür auch gesorgt, dass Gemeinden, wenn sie wuchsen, auch so etwas wie ein Vermögen angehäuft haben. Das heißt, du hast im Umfeld dieser Gemeinden auch weniger an Ressourcen gehabt, die, wenn jetzt andere Gruppen in der Nähe waren, für diese Gruppe nicht mehr verfügbar waren. Also so muss man sich das vorstellen. Ja? Das heißt, die Menschen haben sich bekämpft, Und diese Feindseligkeiten unter den Gruppen haben auch damals schon echt große Ausmaße angenommen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob, ich sag mal, Ressourcen alleine in irgendeiner Form Grund genug oder nur der Grund waren, warum Krieg geführt wurde. Man hat Anzeichen dafür gefunden, dass durch das Missverhältnis, mitunter als wahrgenommene Missverhältnis von ich habe was, du hast nichts, ein Gefühl von sozialer Ungleichheit entstand. Das gab es auch innerhalb der entsprechenden Rotte. Und dieses Empfinden von Armut und Reichtum mit der Sesshaftigkeit des Menschen auch zu Kriegen führte, weil man ja das Gefühl hat, ich muss mir das zurückholen, was mir ja irgendwie zusteht.
Mhm.
So, das ist etwas, was, das ist schon sehr eminent. Denn das Gefühl oder das Platzieren der Begriffe von ist für mich gut und ist für mich böse, ist früh verortet mit dem System, ich habe etwas und du hast weniger.
Mhm.
Also jetzt ganz blöd runtergebrochen, ja, darum geht es erstmal. Mhm. Was da noch eine andere Komponente ist, die ich persönlich auch recht spannend finde, weil sie erklärt recht gut, was mit dem System gemeint ist, ist, jetzt zitiere ich mal einen Kollegen, der heißt Martin Smith, der ist Archäologe an der Bournemouth University in Poole in England. Ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen. Bitte kreuze ich mich nicht.
Das ist auch meine größte Furcht.
Dir verzeihen. Oh Gott, okay, ja, ich hoffe auch, ne? Ich zitiere mal, er sagte nämlich, es ist anzunehmen, dass der Krieg als soziale Strategie an Bedeutung und Komplexität gewann und sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen die Möglichkeit bot, sich auf Kosten anderer durchzusetzen. Das bedeutet in diesem Moment, dass Krieg auf einmal eine legitime Strategie für ein Bedürfnis ist. Und wir wissen, Bedürfnisse sind das eine. Ne? Wir wissen, wir haben das Bedürfnis, also Grundbedürfnisse haben wir, aber auch andere Bedürfnisse. Ich würde jetzt tatsächlich auch das Bedürfnis nach Transzendenz dazu nehmen. Und wenn diese Bedürfnisse nicht befriedigt sind, dann hat man Strategien, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und Krieg wurde eine solche Strategie.
Würdest du einmal ganz kurz Transzendenz noch einmal erklären?
Danke.
Es bedeutet eigentlich, dass ich durch mein Sein hindurch denke. Wir Menschen sind ja in der Lage, hinter unserem Sein, hinter unserer Welt noch mehr zu vermuten und irgendwie sowas wie eine Sinnsuche stattfinden zu lassen.
Mhm.
Also im Prinzip ist es die Herleitung von Religion.
Ja, okay. Nee, gut, das ist, denke ich, nur noch mal wichtig, dass wir das da an der Stelle noch mal klar machen. Und das Bedürfnis nach Sinnfindung oder Religion ist ja auch eben eins, über das man gerne sehr intensiv streiten kann, aber das durchaus in der Menschheit auch sehr stark verwurzelt ist und auch sicherlich auch zum Teil, also ich hatte gerade jetzt auch überlegt, so in Bezug auf die Wikingerkultur oder sowas, ne, wo auch Krieg und Religion und sozusagen ja auch irgendwie die das durch das Kriegertum in den Himmel zu gelangen, ne, ja auch eben ganz interessante Faktoren sind, wo Krieg und Religion und Sinnfindung irgendwie zusammengebracht wird. Ich weiß nicht, ob du da noch, ob du da quasi noch hinaus willst oder dahin gehst, aber das kam mir gerade so ein bisschen so durch den Kopf. Weil das liegt jetzt auch nur daran, dass wir uns so intensiv mit diesem Kriegertum oder Krieg gerade beschäftigen. Aber das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, dass man auch jemanden locken kann und sagen kann, hey, da kriegst du so und so viel Jungfrauen oder weiß ich nicht, da kommst du an die reich gedeckte Tafel, zieh mal in die Schlacht und die Leute freuen sich auch noch darüber.
Mm, naja.
Und hinterfragen den Krieg gar nicht so, sondern denken, ja, nee, das ist so unser Kulturgut. Also total überspitzt gesagt, ne?
Aber es trifft den Nagel ja auf den Kopf. Am Ende des Tages müssen die Handlungen, die wir wahrnehmen, ja nicht zwingend logisch für uns selbst sein. Für die Person selbst ist es aber logisch.
Mhm.
Und wenn das eine Strategie ist für die jeweilige Person, das Bedürfnis, was da ist, irgendwie zu stillen, dann passiert diese Handlung. Und genauso ist es mit Krieg. Ne? Mhm. Aber gehen wir mal weg von diesem riesigen Komplex. Ich glaube, da kann man sich wirklich stundenlang drüber tot unterhalten. Ich finde es im Übrigen sau spannend nach wie vor.
Vielleicht auch nochmal eine Folge wert, ne?
Es ist auch total spannend, ja. Ich meine, das ist ja auch, also es klingt auch total logisch und schlüssig, was du sagst, dass das eigentlich dann auch ein Stück weit mit der, ich sag mal, Lagerhaltung und so irgendwie auch ein bisschen angefangen hat, ne? Dass du angefangen hast, sesshaft zu werden und dann im Grunde genommen ja irgendwie auch vorsorgen willst und deine Lager vollpackst, Vorräte anlegst und so weiter. Und das ist natürlich interessant, auch für andere, die vielleicht das auch gerne hätten, die das vielleicht nicht haben, wo dann ja Neid entsteht, wo dann vielleicht selber die Angst entsteht, dann reicht's für uns selber vielleicht nicht mehr und so. Mhm. Und dann natürlich da Konflikte entstehen.
Mhm. Also. Oder was ist, wenn die größer werden? Was ist, wenn die noch mehr jagen? Ne? Mhm. Und
ja, und dann haben die ihre eigenen Sachen überall abgegrast. So kommen die dann vielleicht zu uns. und wollen uns unsere Sachen noch wegnehmen und so. Ja, ja.
Wenn ihr da draußen Bock habt, mehr über dieses Thema zu hören und wenn wir uns wirklich mal über das Thema Religion und Krieg auch im Weltraum unterhalten sollen, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ja, ich möchte einmal weitergehen. Krieg haben wir jetzt kurz besprochen. Wo kommt's her? Also Krieg gehört irgendwie zur Zivilisation dazu. Nicht zwingend zur Menschheit. Also Konflikte zwischen Menschengruppen hat es immer schon gegeben. Mag sein, aber richtige Kriege, auch als Strategie haben wir jetzt kennengelernt, ist gar nicht so alt. Bedeutet aber auch, dass es für uns und für den Götterkomplex sehr eminent ist. Und wenn man sich Krieg betrachtet, und das haben wir ja auch schon festgestellt in den vergangenen Episoden, dann ist es ja so, dass Krieg auch immer irgendwie was mit Entwicklung zu tun hat. Ne? Also Kriege sind irgendwie auch mal so ein Spiegelbild der menschlichen Technologie und des menschlichen Erfindergeists. Und da möchte ich mal eine nette Brücke schlagen, denn kriegerische Erfindungen oder Erfindungen, die im Krieg gemacht wurden, die haben ja auch dann irgendwann wieder einen Impact auf ja, das Zivilleben, sag ich mal, ne? Auf die Friedenszeit. Und da habe ich jetzt mal aus dem Ersten Weltkrieg ein paar Beispiele mitgebracht von Erfindungen, die im Ersten Weltkrieg gemacht wurden.
Oh ja, spannend.
Die tatsächlich militärischen Hintergrund haben. Mhm. Und ja, ich fange einfach mal an. Kandidat 1, der Reißverschluss, wurde in Kampfanzügen eingesetzt und fand danach auch Verwendung in der Alltagskleidung. Grund dürfte klar sein, die Uniformjacke ständig zuzuknöpfen. Ja, geht manchmal auch nicht schnell genug und ein Reißverschluss, der hält auch irgendwie dichter. Ne? Das wäre Punkt 1. Die Damenbinde wurde auch erfunden in den Lazaretten. War tatsächlich auch irgendwie logisch, dass das irgendwie stattfand. Die Blutbank, dürfte auch klar sein, wo das herkam. Und was ich sehr cool fand, die Armbanduhr wurde auch im Ersten Weltkrieg entwickelt und zwar von Artillerieschützen, weil die einfach praktischer waren als eine Taschenuhr. Also du konntest immer eine Hand am Gerät haben und eine Hand, da konntest du mal eben kurz drauf gucken und dann funktionierte der ganze Ablauf irgendwie besser.
Ach, schau an. Ich habe mich schon öfter gefragt tatsächlich, wann dieser Wechsel mal zur Armbanduhr hinkam. Jetzt weiß ich's.
Da hat der Herr Rolex im Graben überlegt.
ganz genau. So muss es gewesen sein.
Ja, eine Hand habe ich frei, ja. Genau.
Und dann hat er gut geerbt und hat dann eine Firma draus gemacht. Mhm. Und andere weitere Uhrenhersteller auch.
Ja. So.
Aber nee, total... ich finde es immer total abgefahren, was der ursprüngliche Gedanke hinter dieser Erfindung ist. Ne? Und wenn ich jetzt, also ne, das werde ich glaube ich nicht vergessen, dass man sagt so, ey, Armbanduhren, okay, sind im Schützengraben. Ne? Daraus kam ja, die Idee, beziehungsweise von Scharfschützen. Total verrückt.
Ja, Artillerie. Ne?
Oder Artillerieschützen, ja, klar, gut.
Die Sommerzeit ist eine deutsche Erfindung. Sie wurde eingeführt, um Energie zu sparen, die Nutzung des Tageslichts zu maximieren. Und die haben wir ja immer noch. Man diskutiert auch immer noch heiß über dieses Thema.
Hat ja dann doch nicht so viel gebracht, hat man hinterher festgestellt.
Genau, gell?
Ganz
das
genau.
Ist ein Geschwindel. Ja,
kann auch weg wegen mir.
Ja, meinetwegen auch. Aber das ist ein anderes Thema. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Sommerzeit, Winterzeit, hey. Dann fühlt sich auch mal unsere Kommentarsektion. Die Sonnenbank wurde auch im Ersten Weltkrieg erfunden. Und echt? Zwar zur Behandlung von Rachitis und später zur Vitamin-D-Produktion.
Ach was.
Auch recht spannend. Ja.
Mhm. Haben die Soldaten alle Zwangssolarium gekriegt?
Ja, bist du braun, kriegst du Frauen. Ne? So, damals mit Sicherheit nicht das Motto. Aber es wurde definitiv da erfunden. Der Funkverkehr. Jetzt kommen wir mal zu einer Sache, gut, die uns klar sein dürfte, ja, genau wie das Radar.
Ja, das macht Sinn, ja.
Das macht definitiv Sinn. Der Dokumentarfilm, früher erst Propagandafilme und dann hinterher wurde es benutzt, um die Realität des Krieges zu vermitteln. Auch spannend im Übrigen der Teebeutel. Ne? Hm? Weil es war einfach praktischer, die Soldaten mit Tee zu versorgen. Vegetarische Würstchen wurden auch im Ersten Weltkrieg erfunden. Und was ich besonders cool fand, der Veggie Day wurde dort auch erfunden. Aufgrund von Fleischknappheit.
Ich wollte gerade sagen, aber eher aus Gründen der Knappheit, ja.
Genau, ich muss das hier reinpacken. Ich fand das zu charmant. Und jetzt kommen meine zwei Lieblinge. Der Kugelschreiber, der wurde, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg erfunden. Und zwar von Fliegern. Weil das Problem ist nämlich, wenn du Füllfederhalter benutzt im Flugzeug, hast du aufgrund der verschiedenen Druckverhältnisse in der Kabine das Problem, dass dir die Tinte ständig ins Cockpit spritzt. Und hinterher siehst du halt nichts. Also ist halt jemand auf die Idee gekommen, ich baue einen Kugelschreiber.
Verrückt. Cool.
Und jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingserfindung. Und die hat auch im Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Und zwar die Fanta. Und zwar war das so, dass während des Zweiten Weltkrieges Güter zur Produktion von Cola nicht mehr da waren. Also kam man auf die Idee, ein Getränk herzustellen aus Apfelresten und Molke. Das hat mit der Fanta von heute überhaupt nichts mehr zu tun. Aber das ist der Ursprung gewesen. Später hat dann so ein findiger Abfüller in Neapel einen Drink erfunden mit Orangengeschmack. Und das ist dann die Fanta, zumindest so ähnlich, wie wir sie heute kennen.
Ja, ja, das mit der Fanta wusste ich auch nie. Erst vor ein paar Jahren, als ich mal im Urlaub war, auf Reise war und ich dann irgendwo dann aus Zufall eine Fanta getrunken habe und dann einer auch zu mir ankam, what, you are drinking a Nazi drink? Und so, ja, ja, schon relativ deutlich. Und ich habe den überhaupt nicht verstanden. Ja, ich hab ihn echt nicht verstanden, was er damit meinte. Mhm. Und ich musste es dann echt googeln hinterher.
Verrückt.
Ja.
Ist interessant, dass andere Leute mehr über uns wissen als wir selbst, ne?
Ja, das war in Südamerika, ne? Also tatsächlich eine ganze Ecke weg von zu Hause.
Okay, das ist ja abgefahren.
Ich finde auch im Rahmen dieser Historie, jetzt hast du ja natürlich so Güter vorgestellt, die durch den Krieg quasi entstanden sind, die uns jetzt im Nachhinein im zivilen Bereich halt eben helfen. Ich fand aber auch schon immer sehr, sehr beeindruckend halt ja den Erfindungsreichtum, was natürlich auch Waffen und sonst etwas angeht. Oder das ist mir so im Nachhinein, das fand ich auch sehr, sehr interessant, durch welche Kleinigkeiten und strategischen Vorteile eigentlich Schlachten gewonnen worden sind. Also man denkt ja immer so, ja, die Mannstärke ist entscheidend oder die Rüstung. Und irgendwann merkt man, keine Ahnung, dann hat irgendjemand den Vorderlader entwickelt und Gewehre konnten etwas schneller geladen werden als früher, dass man sie noch putzen musste nach jedem Schuss. Durch einfach die Entwicklung einer Waffe oder eines anderen Systems ist eine komplette Schlacht gewonnen, wo vielleicht vorher eine komplette strategische Übermacht war, ne, oder strategische Elemente wie Hannibals Sichel zum Beispiel. Da gibt es ja zig Beispiele. Also das finde ich mal ganz interessant, wenn man in der Historie schaut, wer hat eigentlich die Schlacht gewonnen. Ne?
War
das
englische Bogenschützen.
Englische Bogenschützen, nicht. Ganz genau, ne, weil die unglaublich weit schießen konnten. War es die Vorplanung? Waren das Kleinigkeiten auch manchmal? Oder das Fehlen von Reserven? Ne? Die Leute sind da einfach verhungert oder waren demoralisiert. Und solche Sachen, das ist halt auch, finde ich, total spannend, da hinzuschauen und zu gucken. Da hatten wir ja auch in der ersten Folge in diesem Freiflug so ein bisschen drüber gesprochen. Was macht es eigentlich, wenn der eine Gegner jetzt ein System hat? Wie komme ich dagegen an? Und welche Kleinigkeiten der strategischen oder der Kriegsmaschinerie in der Veränderung auf einmal einen kompletten Krieg gewinnen oder verlieren können? Das ist schon Wahnsinn.
Absolut, absolut. Ich denke mal auch, gerade dieses vielleicht nicht Vorhandensein von Ressourcen sorgt ja auch dafür, dass der Mensch anfängt, irgendwie über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Und gerade wenn es irgendwie um Krieg und ganz massiv um das eigene Überleben an der Front geht, werden die Menschen schon sehr erfinderisch. Ne? Ich finde, so ein aktuelles Beispiel ist gerade der Krieg in der Ukraine. Als wir das erste Mal gesehen haben, dass Soldaten mit 0815 Drohnen angefangen haben, ja, kriegerisch einzusetzen und es gar nicht großer, schwerer Drohnen bedarf, um wirklich Schaden anzurichten. Mhm. Das wäre so die Rolle rückwärts, dass man sagt, man nimmt eine zivile Erfindung, baut die halt irgendwie so um, dass sie im Krieg eingesetzt werden kann.
Ah, so meinst du.
Genau. Auch das ist ein total eine spannende Ergänzung, ne? Und wie du auch sagst, ne, auf einmal wirst du unterdrückt und du wirst, wie du sagst, du guckst über den Tellerrand und weil dir keine Wahl bleibt, also als die unterdrückte Partei, die jetzt sagt, ja, entweder ich kämpfe um mein Überleben, als die Nachrichten mit dem Ukraine-Krieg losgingen, ich weiß nicht, ob euch das ähnlich ging, aber ich habe mich gefragt, was wäre tatsächlich, weil das so nahbar schien, wenn sowas wirklich passieren würde und man einfach sagt, es geht jetzt einfach darum, dass dein Heimatland oder deine Heimatstadt angegriffen wird und die Alternative ist, du ziehst raus und verteidigst dich. Oder wir geben hier auf. Das ist etwas, was so lange aus unseren Köpfen, also für mich nie eine Rolle gespielt hat.
Genau, in unseren Köpfen als Kinder der 90er glaube ich gar nicht. Ja.
Genau, und deswegen ist für mich, das muss ich auch ganz klar sagen, Krieg und Science-Fiction-Schlachten und sowas, das ist etwas, dass man eben aus einem Interesse irgendwie verfolgt. Kinder spielen ganz gerne Cowboy und Indianer, dann wird Ritter, das ist faszinierend. Und Weltraumschlachten sind für mich auch faszinierend. Natürlich klar, haben wir gesagt, auch mittlerweile interessiert einem mehr die Geschichte dahinter, aber trotzdem kann ich mich dieser Faszination nicht entziehen. Aber durch diese ganz klare Realität, die ich im Übrigen, wo ich auch sage, ich kann überhaupt nicht gut zum Beispiel Kriegsfilme gucken. Ich spiele gerne Computer, aber ich hasse Kriegsspiele im Zweiten Weltkrieg, weil das ist mir zu real. Eine Science-Fiction-Schlacht, das ist was anderes. Da kann ich irgendwie meistens denken, ja, hier ist, was weiß ich, ein Käfer, ein Roboter oder sonst was, der will mir jetzt was Böses, ich muss mich verteidigen. Ist jetzt sehr platt ausgedrückt. Science Fiction hat natürlich viel, viel mehr zu erzählen als das. Aber da kann ich immer relativ gut sagen, ah, da ist jetzt gut gegen böse. Nehmen wir nochmal Star Wars als Beispiel. Da fällt es einem beim ersten Betrachten irgendwie leicht. Aber wenn ich dann wirklich drüber nachdenke, da ist jetzt ein Aggressor und es geht darum, hier mein Haus zu verteidigen. Man hat 30, 40 Jahre im totalen Frieden gelebt und auf einmal bröckelt dieses Konzept und bröckelt auch im eigenen Kopf. Das hat mich ganz schön auch umgetrieben. Jetzt habe ich noch keine reelle tatsächliche Angst davor, soweit ist das noch nicht. Aber diese Gedankenspirale, die kam schon häufiger und man hat häufiger überlegt, wie ist das für die Leute, die da auch ganz friedlich gelebt haben und sich auf einmal vor so einer Situation fühlen. Und dann hast du ja gesagt, ja, und dann wird man erfinderisch und man sieht jetzt auf einmal, dass eigentlich ein potenziell scheinbar kleiner Gegner doch sehr, sehr lange standhält, natürlich auch mit Unterstützung, aber das hätte ja auch niemand gedacht.
Mhm. Ja, das ist wohl wahr, da bin ich total bei dir. Wenn man zu diesem Thema recherchiert, stößt man ja auch immer auf diesen aktuellen Konflikt. Natürlich gibt es mehr Konflikte auf der Welt, keine Frage, und auch viele schlimme andere Dinge. Nur dadurch, dass es halt so nah ist, kommt man halt immer wieder daran. Lass uns mal kurz von diesem Thema weggehen, weil wir müssen den Krieg jetzt mal so langsam in den Weltraum kriegen.
Ja, sehr gerne.
Na, dann mal los.
Naja, also wenn man sich zum Thema Krieg im Weltraum in der Jetztzeit irgendwie, oder wenn man sich diesem Thema nähert, dann kommt man ja relativ schnell zum Thema Atomwaffentests. Und man hat ja schon relativ früh gesagt, nee, wir lassen das sein. Das waren damals die USA, Großbritannien und die Sowjetunion. Die haben halt diesen Atomteststoppvertrag von 1963 unterschrieben.
Damit meinst du aber auch die Waffentests im Weltraum, ne? Das hat es ja auch gegeben, ne? Ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so klar.
Ja, und unter Wasser, ne? Also im Weltraum unter Wasser und in der Atmosphäre. Das sollte eigentlich damit beendet sein. Und mit dem Weltraumvertrag von 1967, über den wir ja schon bei Helen Haas gehört haben, legte man dann hinterher so grundlegende Prinzipien für die friedliche Nutzung des Weltraums fest. Und das verbietet auch eigentlich die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im Weltraum. Trotzdem muss man sagen, und die Zahl fand ich sehr interessant, dass circa 20-25% der Satelliten militärisch genutzt werden im Moment. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich ehrlich bin, was das bedeutet. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass vieles auch damit zusammenhängt, dass Satelliten auch zur Navigation benutzt werden.
Ja, das werden viel Navigation, vor allem auch Beobachtungssatelliten und Kommunikationssatelliten sein, würde ich vermuten.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Also ja, die werden, also dass die Waffen stationiert haben darauf, das würde ich jetzt mal bezweifeln.
Du wüsstest es als Laserexperte.
Nein, das wüsste ich natürlich nicht. Aber also ich weiß zumindest, dass es natürlich viele Anwendungen gibt, militärischer Natur auf Satelliten, die gerade mit Beobachtung und Kommunikation zu tun haben.
Das wäre jetzt echt abgefahren, wenn du gesagt hättest, naja, das ist ein Thema, über das ich persönlich so nicht sprechen darf.
Da müsste ich euch alle für Blitzding
sehen. Ja, genau. Ja, Teile genau. Meiner Antwort würden euch beunruhigen.
Dieser Satz ist der Wahnsinn.
Lass uns am Ende der Folge den Blitzding-Sound reinfügen.
Aber transportieren wir doch mal das, was wir vorhin gehört haben, in den Weltraum.
Sehr gerne.
Weil die Hauptgründe, die wir für kriegerische Auseinandersetzungen im Weltraum haben, sind eigentlich identisch mit denen auf der Erde. Das heißt, wir haben einmal das Thema strategische Dominanz. Ne? Also Nationen in unserem Fall streben halt nach Kontrolle über den Weltraum, um ihre eigene militärische Überlegenheit halt irgendwie zu sichern, potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und zu neutralisieren. Dann haben wir ganz klassisch natürlich auch die Ressourcenkontrolle. Ne? Ist ja auch klar, mit dem Fortschritt der Weltraumexploration können Konflikte natürlich auch um wertvolle Ressourcen stattfinden, wie Wasser, Mineralien oder seltene Erden, wie auch immer. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Was ist denn, wenn wir anfangen, wirklich im großen Stil beispielsweise im Gürtel seltene Metalle und Erden abzubauen.
Ja, da gibt es da so ein bisschen auch zwei Fraktionen. Ne? Es gibt ja die eine Fraktion, die sagt, es gibt genug für alle. Ja, es ist, also ob du dich jetzt auf den einen Asteroiden setzt, dann kann sich halt die andere Nation auf den anderen Asteroiden setzen und den da farmen, weil es einfach unerschöpflich viel im eigenen Sonnensystem gibt. Mir ist ein bisschen aufgefallen, das hatte ich auch immer vom Mond gedacht. Ich hatte, bevor ich die Mondfolge gemacht habe, wo wir auch über die Kolonisierung und im Prinzip den Abbau des Mondes gesprochen haben. Mhm. Da ist mir nochmal klar geworden, ich hatte früher gedacht, ja, der Mond ist doch auch riesig, ist doch scheißegal, ob Amerika sich am Platz B setzt und China sich am Platz C und Russland am Platz F als Beispiel. Ne? Dann denkt man, haben die ja da alle eine Raffinerie gebaut und bis der ganze Mond voll Raffinerien ist, ist doch, also, ne, warum sollte man dann Krieg führen? Macht eigentlich gar keinen Sinn. Mhm. Bis mir aufgefallen ist, dass es dann im Weltraum, beziehungsweise auf dem Mond spezifisch ja auch so ist, dass man sagt, ja, es gibt aber nur ganz gewisse Punkte, in denen die Bedingungen so gut sind, dass du dort eine Raffinerie hinsetzen kannst. Und da hatten wir über diese Krater gesprochen, wo zum Beispiel die Sonneneinstrahlung beim Mond quasi, also ne, da gibt es ja Punkte, wo die Sonne dauerhaft scheint, da kannst du gut Solaranlagen bauen. Es gibt Punkte, wo Wasser mehr vorrätig ist als sonst wie. Wenn du den Mond so am Himmelszelt anguckst, denkst du, das ist eine Kugel, die überall gleich aussieht und das spielt keine Rolle. Im Detail ist es oft anders und da weiß ich gar nicht, ob wie das zum Beispiel im Gürtel ist, ob man sagt, naja, du kannst jetzt nicht einfach zum Gürtel hinfliegen und da alles farmen, wie man lustig ist. Hast du da ein bisschen was rausgefunden?
Nö, tatsächlich nicht.
Wer hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es da spezifisch, ne, dass man sagt, ja, der Gürtel ist zwar reich an Ressourcen, aber die sind schwer zu kriegen oder nur an bestimmten Regionen des Gürtels zum Beispiel zu bekommen.
Es ist auch nur ein Beispiel gewesen. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass die Mechanismen eigentlich immer ähnlich sind, dann ist das Thema Ressourcenknappheit oder auch die Möglichkeit, Ressourcen abzubauen, mit Sicherheit ein Faktor, der zu Konflikten auch im All führen kann, zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Zwei andere Themen spielen da ineinander. Das ist einmal der technologische Wettlauf und die militärische Abschreckung. Das heißt, wenn ich sehe, dass eine Fraktion auf einmal eine übermächtige Waffe hat, dann werden andere irgendwie zusehen, entweder eine ähnliche Waffe zu bekommen oder nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip etwas zu bekommen, was diese Waffe vielleicht neutralisieren könnte. Eben um genau dieses Moment der militärischen Abschreckung halt wieder wettzumachen. Das wird mit Sicherheit auch ein Faktor sein, der auch bei uns im Weltall dann noch eine große Rolle spielen wird. Mhm. Wenn wir jetzt mal schauen, was im Weltraum los ist, und wenn ich sage, dass bis zu 25% der Satelliten bereits militärisch genutzt werden, dann sind wir ja schon schnell in der Jetztzeit und auch in der Möglichkeit, dass Satelliten auch militärisch genutzt werden können und es diese Möglichkeiten heute schon gibt, beispielsweise mit Lasern. Jetzt ist es so, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, heutzutage schon im Weltraum irgendwie Waffensysteme zu haben und auch einzusetzen. Es gibt auf jeden Fall Antisatellitenwaffen, darüber hatten wir ja schon gesprochen, sogenannte ASATS. Und aktuell gibt es ein russisches ASATS-System, das heißt NUDOL. Und das ist mit einem kinetischen Kill-Vehikel ausgestattet, um halt Satelliten aus dem Orbit zu treffen und zu zerstören. Also im Prinzip dieses klassische, ich schubst dich aus der Bahn oder nehme halt ein Projektil und mach dich kaputt.
Heißt das eigentlich wirklich Kill-Vehikel?
Das klingt, also ich denke, das ist denn, sind die Leute sowas von unkreativ mittlerweile?
Ja, wirklich, ey. Also das ist ja so stumm.
Ich hab das so gefunden.
Ja, nein.
Also wirklich. Ich hätte hier einen richtig, richtig unsubtilen Namen.
Ja, genau. Nein, das, was wir da hochschicken, das ist nur zur Vermessung. Und wieso steht da Kill-Vehikel vorne drauf? Ja, wir fanden den Namen cool. Daher kommt es. Was ich persönlich sehr spannend fand, war etwas, was wir ja auch in diversen Science-Fiction-Universum schon kennen, nämlich die Möglichkeit des orbitalen Bombardements.
Oha.
Ja, die Warhammer 40k-Freunde unter euch reiben sich jetzt die Hände. Die Chinesen arbeiten schon wieder an so einem System, aber die Amerikaner haben es dem natürlich vorgemacht. Und zwar geht es jetzt um die legendären Hyperschallstäbe aus dem All.
Ah.
Die kennt ihr doch, ne? Wir haben da, glaube ich, schon mal kurz angerissen, worum es geht.
Wir haben sie immer angedeutet, ja.
Ja, wir haben sie immer angedeutet. Das sind Stäbe, die sind aus Wolfram gefertigt. Die sind so 6 Meter lang und haben einen Durchmesser von circa 30 Zentimetern. Und die können von Satelliten, ja, vielleicht auch mit Hilfe einer Railgun abgefeuert werden. Und es geht letztendlich darum, dass wir uns die kinetische Energie zunutze machen, um Bodenziele aus dem Orbit heraus zu zerstören. Und die aktuellen Berechnungen sehen so aus, dass wenn wir jetzt so ein Projektil mit einer Hyperschallwaffe abfeuern, die Startgeschwindigkeit so bei 11 Kilometern pro Sekunde liegt. Das sind 39.600 km/h. Und diese Geschosse würden dann mit einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Sekunde einschlagen. Wolfram nennt man deswegen, weil es einen sehr hohen Schmelzpunkt hat von 3422 Grad und deswegen auch nicht im Wiedereintritt komplett verglühen würde. Das kann also locker überstehen und daraus würde eine Explosion entstehen, die einer Atomwaffe gleichkommt. Hat allerdings den Vorteil, also wenn man bei einer solchen Explosion vom Vorteil reden kann, macht einen ordentlichen Flächenschaden, hat aber den Vorteil, dass wir keinen radioaktiven Fallout haben an der Stelle.
Und also ich stelle mir das ja vor, das wird ja von Weitem irgendwann, du sagst, das wird ja über eine Railgun potenziell abgefeuert. Das heißt, dieser Stab wird auch wahrscheinlich sehr, sehr schnell seine Geschwindigkeit erreichen. Muss ja nicht weiter beschleunigt werden. Das heißt, das ginge ja auch wirklich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dieser Satellit ist wirklich im Orbit um die Erde, dann könnte der ja auch in Sekunden schneller abgefeuert werden. Das, was jetzt so das Verteidigen von so einer Maßnahme, ne? Ich habe jetzt gedacht, ja gut, es fliegt jetzt erstmal Ewigkeiten durch die Gegend, dann kann ich irgendwie dort überlegen, wie ich das Ding abschirme, ablenke, mit dem Laser beschieße oder sonst irgendwie etwas. Aber wenn das jetzt ein orbitaler Satellit wäre und der jetzt auf die Idee käme, in den Orbit zu feuern, dann müsste das doch relativ schnell sein, oder verstehe ich das falsch?
Also die Zahlen, die ich gefunden habe, die variieren ganz krass. Die Frage ist natürlich, wie schnell bekomme ich einen Satelliten auf die Position, dass ich sagen kann, so und jetzt feuer mal bitte eben dieses Geschoss los und dann bitte auf die Erde. Das heißt, man müsste schon den Satelliten zerstören vorher.
Ja, und wo bekommt der Satellit überhaupt die Unmengen an Energie her für eine Railgun, ne? Das ist so die Frage.
Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich glaube, das ist Verschlusssache.
Das liegt noch sehr weit entfernt. Ne?
Ja, ich habe das schon richtig verstanden. Das ist jetzt eine Waffe, die auf einem Satelliten sitzt und Richtung Planet runterschießen kann.
Ganz
potenziell.
Genau, richtig.
Aber du musst natürlich dann, vom Gefühl her musst du da eine wahnsinnig hohe kinetische Energie reinbringen. Und zwar, also der muss ja auf eine hohe Geschwindigkeit in super kurzer Zeit kommen. Da frage ich mich auch, was mit dem Satelliten da an der Stelle passiert.
Der fliegt dann in die Gegenrichtung.
Es muss ja einen Mordsrückstoß da geben an der Stelle. Also mit was auch immer für eine Technologie, dass überhaupt da derart beschleunigt werden kann. Also klingt abgefahren.
Dazu habe ich tatsächlich nichts gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, mit Sicherheit, wenn man jetzt noch tiefer recherchiert hätte, hätte ich dazu mit Sicherheit noch ein paar interessante Fakten für euch sammeln können. Aber diese Überlegung, die ist ja nun mal wirklich auch nicht sehr jung. Also ich kann mich an Dokumentationen auf NTV erinnern, wo schon darüber berichtet wurde. Und die Frage ist natürlich, wie realistisch ist das?
Schon interessant, weil ich meine, 6 Meter lang hast du gesagt, ne? Genau. 30 Zentimeter, das ist ja auch eine Wahnsinnsmasse, die du da beschleunigst. Also das ist ja gigantische kinetische Energie.
Ja, darum geht es ja letztendlich. Und vor allen Dingen, du hast ja noch zusätzlich die Gravitation der Erde. Das darfst du ja auch nicht vergessen.
Ja, das beschleunigt dann dahingehend, das ist schon richtig, aber du wirst ja trotzdem eine Initialgeschwindigkeit drauf haben müssen.
Definitiv. Deswegen war ja auch die erste Idee zu sagen, man nimmt eine Railgun. Es geht mit Sicherheit auch anders, aber wie gesagt, dazu habe ich keine Informationen bekommen.
Ja, es ist schon sehr interessant, so in dem Zusammenhang über die Macht von kinetischen, also einfach von der kinetischen Aufprallenergie von einem beschleunigten Objekt einfach zu sprechen, ne? Und dass natürlich der Mensch auf die Idee kommt, sowas als Waffe zu nutzen, das ist auch irgendwie, so traurig das klingt, aber auch logisch. Dass man über solche Sachen nachdenkt, wenn man dann halt die entsprechende Mathematik beherrscht und die entsprechende Technik, sowas zu beschleunigen. Für mich wirkt es noch sehr, sehr, sehr weit weg. Christoph hatte uns ja immer so ein bisschen, wenn es um Satelliten ging, er hat ja auch darüber gesprochen, dass es schon sehr schwer ist, einen sehr starken Laser in Gang zu bekommen, ne? Weil ja eben die meisten Satelliten Solarpanels haben und dann sind wir ja in so ein paar Watt-Bereich, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, Dutzend, vielleicht 100 Watt oder so.
Sagen wir mal 100 Watt und wenn ich jetzt über eine Railgun nachdenke. Also das heißt natürlich nicht, dass das in ferner Zukunft nicht eine wirklich potenzielle, auch gefährliche Waffe ist, aber da sind wir, glaube ich, noch sehr weit von weg, ne?
Ich hoffe es zumindest, wenn ich ehrlich bin, weil so ein Ding da oben zu haben, stelle ich mir sehr unangenehm vor.
Ja, ich hatte das, also das war jetzt auch das. Ich hatte mich so immer, ich versuche dann immer sofort so diese Perspektive in meinem Kopf zu haben. Wie wehrt man sich denn gegen sowas, ne? Und wie stark müsste jetzt ein Laser sein? Wann müsste der das erkennen? Wie kann man dieses Geschoss abhalten, ne? Das ist ja bei sowas, sag ich mal, das ist ja schon recht echt ein massives Ding. Was innerhalb von kürzester Zeit auf den entsprechenden Feind dann geschleudert wird, das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor. Aber auch da wird die Menschheit erfinderisch sein. Ne?
Ja, das denke ich mir auch.
Also große Satelliten sind dann irgendwo so im Kilowattbereich, denke ich, was die an Leistung irgendwie aufhaben können. Aber ja, schon wäre schon mal interessant, wie diese Gesamtrechnung da aussieht für so ein kinetisches Geschoss.
Mhm. Oh, da hätte ich direkt eine Hausaufgabe für dich.
Bau uns den Götterstab.
Bau uns den Götterstab für den Götterkomplex.
Wir wollen auch einen Exterminatus aussprechen.
Bin mir nicht sicher, ob ich da der Richtige für bin.
Doch, doch.
Nein. Du baust jetzt fleißig weiter Kommunikationsmodule für Satelliten oder was auch immer du da tust. Das machst du super und wir sind damit sehr zufrieden.
Und du wirst in die Geschichte des Götterkomplex eingehen als Dr. Jan, der für den ersten Planeten für die erste planetare Auslöschung im Quadranten Schnickschnack verantwortlich war. Verantwortlich für diverse Massenvernichtungswaffen.
Da brauchen wir noch einen Spitznamen für ihn. Einer, der richtig Angst macht. Mir fällt nichts ein. Aber wie wäre es, wenn wir mal kurz die letzten zwei abhandeln? Dazu habe ich leider auch echt nicht viel gefunden. Und zwar elektromagnetische Waffen. Also die Russen haben wohl eine sogenannte Plasma-Weapon entwickelt, das halt elektromagnetische Wellen erzeugt, um elektrische Geräte im Weltraum zu stören. Darüber haben wir ja auch schon mal in einer Folge gesprochen, die Toffi uns vorgestellt hat. Beziehungsweise in der letzten Folge ging es ja auch darum, also alles, was irgendwie magnetisch ist, ist halt irgendwie doof für Systeme. Und da kann man sich schon vorstellen, dass sowas möglich ist. Also ich finde sowas zumindest realistischer als die Götterstabwaffe.
Ja, das denke ich auch, ja, klar.
Und dann haben wir natürlich zu guter Letzt dann noch die Systeme, die halt ground-based sind. Da haben wir ja schon mal was über Laser gehört, aber wenn ich jetzt mal die Amerikaner heranziehe, die haben halt die sogenannte ground-based Mid-Course Defense Systems, sogenannte GMD-Systeme. Das sind halt Raketen, die werden gestartet, um halt Raketen mit atomaren Sprengköpfen auf deren höchsten Punkt im Weltall zu erwischen. Ne, das heißt, die starten hoch und fangen die dann entsprechend ab. Die starten aber von der Erde und sind nicht im Orbit irgendwie stationiert. Das sind so die Sachen, die ich gefunden habe. Ich weiß, das ist alles nur sehr grob angerissen, soll vielleicht aber auch ein Impuls sein an euch da draußen und natürlich an meine Mitgötter, da zu dem Thema vielleicht auch mal genauer nachzuschauen. Ich habe bewusst ein paar Themen ausgespart bei diesem sehr großen, komplexen Thema Krieg im Allgemeinen, weil ich persönlich noch ein Thema extra behandeln werde, aber dazu vielleicht in 2-3 Wochen mehr.
Okay. Ja, also mir gingen jetzt bei deinen Ausführungen auch noch ganz viele Sachen durch den Kopf. Wir haben so ein paar Sachen, du hast ja gerade selber angeteasert, so ein paar Dinge haben wir noch nicht so besprochen, die vielleicht auch interessant sein können, auch im Kontext von Weltraumkonflikten oder Kriegen. Vielleicht ist da ja auch die Folge dabei, die du nochmal genauer betrachten magst oder genauer vorstellen willst. Ich hatte nochmal so ein bisschen überlegt, wenn wir wirklich überlegen, ja, also ich habe immer noch das Problem mit den Ressourcen, weil ich oft denke, okay, die sind eigentlich reichlich vorhanden. Also Ressourcenknappheit, das ist immer noch für mich ein großes Problem. Ich kann das so oft in dem Kontext verstehen, dass wir ein paar Menschen auf eng begrenzten Raum haben und du hattest das ja schön von der Historie so hergeleitet, ne? Die einen, man wird sesshaft, man baut, man erntet jetzt den, ich sag jetzt mal wirklich, die hiesigen Wälder ab und jagt, weil man fortschrittliche Technologie hat, jagt man jetzt Tiere und eine nicht so fortschrittliche Kultur sieht sich bedroht. Das kann ich total nachvollziehen. Das ist komplett klar. Ich verstehe jetzt nicht unbedingt, oder ich versuche immer, wenn ich das nach in den Weltraum zu transportieren, dann habe ich eben diese lokale Begrenztheit nicht mehr. Das macht mir oft Schwierigkeiten in meinem Kopf, dass ich mir denke, mach doch, der eine ist da, der andere ist da. Ich hatte ja gerade schon selber gesagt, dass ich beim Mond eines Besseren belehrt worden ist, dass es da gar nicht so einfach ist.
Ja, vielleicht gibt es ja auch im Gürtel irgendwie tatsächlich nur eine Handvoll Asteroiden, warum auch immer, wo es nur die und die seltene Erde irgendwie gibt. Ne? Ich meine, so wie die Erde halt selber auch einer von ja, Milliarden Planeten ist, wo Leben möglich ist und auf allen anderen halt nicht. Also vielleicht gibt es doch auch bei dieser Vielzahl an Planetoiden oder Asteroiden oder was auch immer da einfach zwischendrin solche Perlen, solche Ausreißer, um die es sich für die Menschheit anscheinend lohnt zu kämpfen.
Man wird sicherlich definieren müssen, was diese Ressource ist eben in Zukunft. Genau. Es wird dann vielleicht nicht Gold oder irgendetwas sein oder Eisen oder was auch immer man da vielleicht zu Genüge hat. Aber man wird eventuell sagen, diese oder jene Ressource, die kann ja auch, das kann ja auch technologischer Natur sein, ne? Also
oder irgendeine seltene Erde, die du wirklich für spezifische Arten von Batteriespeichern oder sonst irgendwas brauchst oder so.
Also das kriege ich schon auch in meinen Kopf rein, zu sagen, okay, was auch immer dieses Material ist, vielleicht von den Grundmaterialien gibt es tatsächlich genug und es ist auch völlig egal, wer da wo irgendetwas im Weltraum abbaut. Mhm. Aber andere Materialien oder andere Forschungen, Entwicklungen, ne, das hattest du ja auch schön dargestellt, dass eine potenzielle Weltraummacht durchaus dann auch sagen kann, wir entwickeln eben Waffensysteme, die Forschung entwickelt sich weiter und man sieht die potenzielle Bedrohung von etwas, der hat was, was ich nicht habe. Ne? Mhm. Diese Urangst, die du da ja auch so besprochen hast, oder dieses Gefühl der Ungerechtigkeit. Warum haben die schon die 7. Raffinerie im Gürtel und wir haben keine? Ne? Als Beispiel. Mhm. Ne? Und wie groß wird man dann, wenn die so weitermachen, dann haben wir irgendwann gar nichts mehr. Jetzt müssen wir uns zur Wehr setzen. Das kann ich zum Teil ganz gut nachvollziehen. Niklas, du wolltest, glaube ich, gerade was noch dazu sagen.
Ich glaube, dass das schon so ist, dass man sich überlegen muss, wo können Verknappungen stattfinden, damit wir Konflikte erzählen können. Man muss aber auch verstehen, dass wir Menschen ja mal nicht diese kleinen Männchen aus die Siedler sind, die fleißig Ressourcen sammeln, sondern wir halt auch irgendwie andere Bedürfnisse haben und verschiedene Strategien entwickeln, um diese Bedürfnisse irgendwie zu befriedigen. Und da sowas wie ein sozialer Status, sowas wie Religion, all diese Dinge können auch, wenn es für uns erstmal, wenn man es erzählen würde, nicht logisch zu sein scheinen, doch Konfliktträger sein.
Es ist gut, dass du das gerade ansprichst. Das ist nämlich das, was mir jetzt so gerade noch so ein bisschen gefehlt hat, dass also sozialer Status und Religion, dass wenn man sich nun wirklich vorstellt, dass wenn es im Weltraum irgendwann Kolonien oder sonst etwas geben würde, und das war ja auch häufiger auch mal bei unseren Folgen immer ein Thema, dass sich der Mensch auch einfach der Erde und der Kultur auf der Erde ein bisschen entrissen fühlt und eine eigene Identität auf dem Himmelskörper entwickelt, auf dem er dann nun mal lebt. Und man sagt, naja, wir haben mit der Erde nichts mehr zu tun. Das ist Jahre her. Wir leben jetzt seit 50 Jahren auf dem Mars oder was auch immer. Und das so etwas wie Unabhängigkeitsgedanken. Ne? Also gar nicht jetzt Ressourcenknappheit oder sonst etwas, sondern eben diese kulturellen Bedürfnisse. Ne? Wir wollen eigenständig sein. Wir wollen uns nicht vorschreiben lassen, was jetzt eine Privatfirma uns hier aufdrückt oder ein Staat, sondern wir machen das nicht mehr länger. Wir sind eine eigene Kultur, eine eigene Identität und unsere Bedürfnisse passen nicht mehr zu dem, was uns da jetzt quasi von oben aufgetragen wird. Das ist ja in der Historie auch sehr häufig der Fall gewesen. Und das könnten auch nochmal spannende Sachen sein. Das ist natürlich klar, ne? Aus der Recherche von der Gegenwart wirst du natürlich sowas nichts finden. Aber das wären ja auch nochmal Gedankengänge, wo man sagt, naja, sowas könnten potenzielle Motivatoren für Kriege im Weltraum sein. Ne?
Ganz genau. Also man nimmt das, was wir eh schon kennen, nämlich den Menschen und seine Bedürfnisse und konstruiert daraus potenzielle Konfliktszenarien.
Tausend Dank dir erstmal für diese doch nochmal umfangreiche Darstellung, ne? Wie Krieg im Allgemeinen durch den Menschen im Prinzip entstanden ist, wie es früher ausgesehen hat, wie es potenziell in der Gegenwart auch in Bezug auf den Weltraum aussieht und womöglich noch in der Zukunft. Ne? Das werden wir sehen, das werden wir in unseren Geschichten auch mit Sicherheit schreiben. Und ich bin auch definitiv, es ist ein bitteres Thema, das ist uns auch klar, es ist auch ein Thema, das uns fasziniert. Und ich nehme auch wieder sehr, sehr viel mit nach Hause, beziehungsweise mit in den Abend, vor allem was so die menschliche Natur irgendwie angeht. Das ist ja irgendwie das einzige Volk ist, was dann diesen Erfindungsreichtum an den Tag bringt, um Krieg zu führen und neue Technologien, neue Ideen, sowohl auf der positiven als auch auf der negativen Ebene zu entwickeln. Und das ist unglaublich spannend. Du hast Krieg ja auch beschrieben als einen unglaublichen Motor für Entwicklung und so etwas. Und es ist doch erstaunlich, dass es oft der Krieg ist, der die Menschheit dann zum Teil nach vorne bringt oder so viele Technologien hervorbringt. Schade, dass es nicht aus anderen Antrieben, ne? Dann wären wir mal so bei der Illusion von Star Trek oder sowas, dass man einfach sagt, der Mensch möchte sich verbessern oder über sich selbst hinauswachsen und tut das aus einem Selbstbewusstsein, das für ihn selbstverständlich scheint. Das wäre natürlich schön.
Da muss ich dich kurz unterbrechen, das macht der Mensch ja. Aber das, was er als gut oder schlecht betitelt, ist ja bedingt entweder durch seine eigenen Erfahrungen, durch sein Umfeld oder durch das weitere Umfeld, ne? Oder auch die Historie, je nachdem, wie er sich verortet. Und deswegen glaube ich einfach, dass dieser Wunschgedanke von wir haben alle irgendwie einen friedlichen Gedanken und spüren nicht so etwas wie Ungerechtigkeit, das wird nicht passieren.
Wie meinst du das konkret?
Wenn ich mir jetzt Star Trek anschaue, dann leben alle Menschen ja ein gewisses Ideal, in dem sie vielleicht auch fehlerhaft sind, aber insgesamt will die Menschheit halt irgendwie friedlich existieren, miteinander sich verbessern, wie du es gerade gesagt hast. Und ich glaube, dass jeder kulturbezogen unterschiedlich interpretiert, was gut und was schlecht ist.
Ja, voll. Also da bin ich ganz bei dir. Also du glaubst nicht an, Star Trek ist ja auch eine Utopie. Ne? Das ist ja auch bewusst jetzt nicht also natürlich wünscht man sich das, aber das ist ja jetzt ja nicht unbedingt so, dass man sagt, das muss ich komplett ernst nehmen. Es ist ein ganz ernstzunehmendes Konzept, es ist ein wünschenswertes Konzept. Was ich auch total gut fände, wenn wir das erreichen würden. Aber du würdest auch sagen, dass gerade die kulturellen, religiösen, allgemein dem Menschen und der Vielfalt des Menschseins inhärenten Bedürfnisse so unterschiedlich sind, dass sie eben nicht dazu führen, dass es diese Utopie quasi Wirklichkeit wird, sondern dass man sich eher ungerecht behandelt fühlt oder ne, wie auch immer Ressourcen, Ängste hat, religiöse Differenzen hatte, die eher zum Gegenteil neigen. Verstehe ich dich da richtig?
Ganz genau.
Und da schließt sich ja jetzt auch so ein bisschen der Kreis. Also Niklas, auch von mir auf jeden Fall ganz vielen Dank für den tollen Vortrag. Also gerade auch, wo du jetzt am Anfang so ein bisschen angefangen hast damit, wo der Krieg eigentlich, wo er herkommt, wo er zum ersten Mal war und was vielleicht die Gründe dafür waren. Also ich habe schon wieder das Gefühl, die Gründe vor ein paar tausend Jahren waren ähnliche wie vor ein paar hundert Jahren, ähnliche wie heute und ähnliche vermutlich, wenn man das jetzt mal weiter extrapoliert, auch in der Zukunft und auch im Weltraum. Also gerade die Gründe dafür, also die Durchführung, dann das Wie wird sicherlich ein anderes sein, aber das Warum, das ist vermutlich ähnlich. Also vielleicht verlagern sich so ein paar Schwerpunkte, aber ich glaube, grundsätzlich sind die Gründe vermutlich ähnliche und das wurde da jetzt auch ein bisschen rausgearbeitet dadurch. Das fand ich jetzt tatsächlich sehr spannend.
Sehr schön. Ich bedanke mich erstmal für diese tolle angeregte Diskussion. Ich weiß, der Vortrag wirkt erstmal sehr dünn, weil ich auch ganz viel ausgelassen habe. Ich finde es aber trotzdem cool, dass wir immer wieder an diesen Punkt kommen, zu überlegen, warum führen Menschen eigentlich Krieg und wo sind Möglichkeiten für Konflikt und Reibereien, weil das ja auch sehr wichtig ist für den Götterkomplex.
Ich finde es übrigens auch gar nicht schlecht, wenn man jetzt auch mal eine Folge nimmt und mal eher in die Breite geht, aber gar nicht so sehr in die spezifische Tiefe oder nur vereinzelt, sondern dass man wirklich mal einmal breit auffächert, was da alles in diesem Themenkomplex da ist, um einfach auch mal ein Gefühl zu kriegen, einen Überblick zu kriegen, was ist denn das alles, was man da auch irgendwie mal durchdenken sollte, was man mal diskutieren sollte, bevor man sich in einzelne spezifische Sachen in die Tiefe stürzt und hinterher feststellt, da wären aber noch andere Nebenaspekte gewesen. Ne? Von dem her finde ich den Ansatz gut.
Dankeschön.
Ja, du hast uns der Frage, warum tun wir das oder warum wird es in unserem eigenen Science-Fiction-Universum eventuell relevant und an welchen Stellen durchaus nochmal weitergeholfen. Und ich finde auch wenn du sagst selber, das ist jetzt etwas dünn gewesen oder das kratzt nur an der Oberfläche, das ist auch sicherlich in Ordnung, weil dadurch auch erstmal klar wird, dass man an gewissen Themen einfach auch nochmal in die Tiefe gucken muss und nochmal genau schauen kann, wie zeigt sich das denn in der Geschichte, ne? Oder wie erzählt man eben diese Konflikte auf kultureller Ebene, auf religiöser Ebene, auf Ressourcenebene als Beispiel, um dort Begründungen zu suchen oder zu finden und dort spannende Ansätze zu finden, wo man sagt, das möchten wir gerne erzählen. Ja, und das werden wir mit Sicherheit in den weiteren Folgen vertiefen oder in den nächsten kommenden Themenreihen nochmal vertiefen. Genau, legen wir uns da an der Stelle noch nicht fest. Das wissen wir selber noch nicht, wo da die Reise hingeht. Aber für heute würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich. Ich wünsche allen da draußen einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, welche Space-Zeit heute ist. Ja, heute darf ich das sagen. und wir verabschieden uns mit einem liebgemeinten und herzlichen
Energie.
Macht's gut da draußen.